Ich freue mich, dass wir heute Nachmittag wieder Gottes Wort studieren können. Wurde gebeten in der Pause, ob ich nicht das, was ich heute Morgen weggelassen habe, noch nachreichen könnte. Denn ich habe heute Morgen was übersprungen. Wir hatten heute Morgen davon gesprochen, dass Gott zu allen wichtigen Ereignissen die letzte Generation angekündigt hat und kurz vorher auch Tag und Stunde genannt hat und auch sogar bei der Zerstörung Jerusalems ein Fluchtzeichen gegeben hat. Und wir hatten dann gesehen, dass auch für die Wiederkunft Jesu Gott es auch anzeigt. Dass Gott uns zeigt, dass die letzte Generation da ist und dass Gott kurz vorher, einige Tage vor Jesu Wiederkunft, Tag und Stunde sagen wird. Das dazwischen hatte ich weggelassen, das Fluchtzeichen. Ich möchte das noch nachholen jetzt. Das Fluchtzeichen haben wir ja beschrieben in Matthäus Kapitel 24, die Verse 15 bis 18. Das lesen wir noch einmal zusammen. Matthäus Kapitel 24, die Verse 15 bis 18. Und Jesus sagt hier in dieser berühmten Endzeitrede: Wenn ihr nun sehen werdet, das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf, alsdann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter, etwas aus seinem Hause zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, seine Mantel zu holen. Und wir hatten heute Morgen schon gesehen, dass sich das schon erfüllt hat. Und das kann man sagen, dieser Text hat eine doppelte Erfüllung wieder. Wir hatten ja schon gesehen, Matthäus 24 bezieht sich einerseits auf die Zerstörung Jerusalems und andererseits auf Jesu Wiederkunft. Und wir hatten den Text der letzten Generation, das ist der Vers 34, schon auf beide bezogen. Dass wir gesehen haben, dass es die letzte Generation vor der Zerstörung war, die Jesus angekündigt hat, die das erleben wird und dass es auch eine letzte Generation vor Jesu Wiederkunft gibt. Aber dieser Vers können wir auch doppelt auslegen. Einerseits war dieses Fluchtzeichen für die Menschen Jerusalems, für die Christen in Jerusalem, was in Lukas 21 die Rede ist, eben dass Jerusalem von einem Herr belagert wird und dass sie dann fliehen sollten. Und so war es ja auch, dass sie fliehen konnten, die Römer wieder abzogen. Die Frage ist jetzt, was bedeutet das Gräuelbild der Verwüstung für die Endzeit? Das heißt, für die Endzeit gilt es auch, dass man sagen kann, wenn wir den Gräuelbild der Verwüstung stehen sehen in einer heiligen Stätte, dann sollen wir fliehen. Wohin wir fliehen sollen, weiß ich auch nicht. Was wird Gott uns dann zeigen? Die Frage ist, was ist das Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet? Was ist denn dieser Punkt, was das Fluchtzeichen ausmacht? Wir finden in der Offenbarung, wir finden in Daniel das auch erklärt, aber ich möchte Daniel mal ein bisschen jetzt weglassen, weil das sehr lange Studium wäre. Das, gerade Daniel 11, Daniel 12, wo das hier vorkommt, das würde einen ganzen Nachmittag dauern, da einzusteigen und das zu erklären. Leichter ist die Erklärung über Offenbarung 13. In Offenbarung 13 haben wir auch ein Bild, das Verwüstung anrichtet. Wir lesen einmal Offenbarung 13, die Verse 14 bis 17. Und ich denke, dass dieses Bild, das Verwüstung anrichtet, auch genau das gleiche ist, was Jesus hier erwähnt in Matthäus 24, Vers 15. Offenbarung, Kapitel 13, die Verse 14 bis 17. Das heißt, dort im zweiten Teil, Vers 14, und es, das zweite Tier, sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen, dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier haben wir also dieses Tier, dieses Bild des Tieres. Und das Bild des Tieres wird ein Zeichen des Tieres aufrichten. Die Frage ist, was ist das Bild des Tieres? Das Bild des Tieres ist ein Zusammenschluss von Kirche und Staat, die zusammengehen werden und am Ende diese Weltregierung bilden werden. Denn wir haben drei Kennzeichen von diesem Bild des Tieres, die wir hier drin haben. Erstens, das Bild des Tieres wird angebetet. Zweitens, das Bild des Tieres kann alle, die ihm nicht folgen, wirtschaftlich abschneiden, Sanktionen erlassen und sogar töten. Und drittens, das Bild des Tieres hat weltweite Macht. Das macht das hier allesamt, die kleinen, großen, reichen, armen. Also drei Merkmale haben wir hier. Es ist religiös, es ist politisch und es hat weltweite Macht. Es geht also hier um eine religiös-politische Weltregierung. Die drei Merkmale, dieses Bild des Tieres. Und was wird es tun? Es wird die Menschen zwingen, ein Mahlzeichen sich an die Stirn oder an die Hand zu machen. Was ist dieses Mahlzeichen des Tieres? Ich möchte es kurz machen, ihr kennt es sicherlich, das müssen wir nicht alles erklären. Es ist die Frage des wahren Ruhetages. Es ist das Sonntagsgesetz, das weltweite Sonntagsgesetz, was kommen wird. Das heißt, das Zeichen des Tieres, da geht es um das die Sonntagsheiligung. Das bedeutet, dieses Bild des Tieres kommt auf und wird irgendwann ein Gesetz erlassen, was weltweit Gültigkeit hat, den Sonntag zu heiligen. Und in dem Moment, wo es das tut, richtet es Verwüstung an. Jetzt bezogen auf Matthäus 24 heißt das, Jesus sagt, wenn das Gräuel der Verwüstung an der heiligen Stätte steht und Verwüstung anrichtet, dann ist, wisst ihr, dass ihr fliehen sollt. Das bedeutet, das weltweite Sonntagsgesetz ist das Fluchtzeichen für die Gläubigen in der letzten Zeit. Dann ist der Punkt, wo wir aus den Städten hinaus sollen. Wie das im Einzelnen sein wird, das werden wir nicht heute besprechen, sondern morgen Vormittag. Da geht es nämlich um das Thema Sonntagsgesetz. Wie das sein wird, wohin wir gehen sollen und wie das kommen wird, das würde jetzt zu lange dauern. Das machen wir morgen Vormittag über Sonntagsgesetz. Aber auf jeden Fall können wir wissen, dass aus der Offenbarung 13 heraus, verbunden mit Matthäus 24, dass dieses Bild des Tieres Verwüstung anrichten wird und dass das Fluchtzeichen sein wird für uns in der Endzeit. Wir haben also die letzte Generation angesagt, was wir wissen können, wir leben in der letzten Generation. Zweitens, das Sonntagsgesetz, das weltweite Sonntagsgesetz wird das Merkmal sein, das Zeichen, dass wir die Städte verlassen sollen. Und kurz vor Jesu Wiederkunft wird Jesus Tag und Stunde, wird Gott Tag und Stunde bekannt geben seiner Wiederkunft. Das wird die Zeit sein, wenn die Gnadenzeit schon zu Ende sein wird, ein paar Tage vor seiner Wiederkunft selbst. Gut, das möchte ich dann damit abschließen. Eine Frage dazu, zu diesem Fluchtzeichen noch. Dann würde ich das Thema dann wechseln und dann zum Thema kommen, was eigentlich jetzt angedacht war. Das Thema 2, die charismatische Bewegung. Wir haben eigentlich in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, drei Gruppen von Menschen, grob eingegliedert. Erstens, wir haben die Atheisten, Menschen, die sich nicht für Gott interessieren, die kein Interesse daran haben, säkulare Menschen. Und man muss sagen, dass es momentan in unserer Gesellschaft immer mehr Menschen gibt, die dazugehören. Diese Gruppe nimmt rapide zu. Zweitens, wir haben religiöse Menschen, Menschen, die eine falsche Vorstellung über Gott haben. Und wir haben Gläubige, Menschen mit einer festen Beziehung zu Gott. Und für jede dieser drei Gruppen hat Satan eine Strategie, wie er sie verführen möchte. Ich habe mal so zwei Texte für die Atheisten herausgesucht, zwei Zitate. Erstens, Satan versucht für die Atheisten, sie mit Kriegen und mit Naturkatastrophen zu täuschen und von Gott fernzuhalten. Im großen Kampf heißt es, Satan ergötzt sich am Krieg. Denn dieser erweckt die schlimmsten Leidenschaften der Seele und rafft dann seine in Laster und Blut untergetauchten Opfer hinweg in die Ewigkeit. Es ist daher Satans Absicht, die Völker gegeneinander zum Krieg aufzuhetzen. Denn auf diese Weise kann er die Gedanken der Menschen von den Vorbereitungen ablenken, die sie befähigen würden, am Tage Gottes zu bestehen. Das heißt, Satan versucht, die Menschen abzulenken durch Krieg. Manchmal auch durch andere Dinge noch. Zweitens, Naturkatastrophen. Satan wirkt auch durch die Elemente, um seine Ernte, die unvorbereiteten Seelen, einzusammeln. Er hat die Geheimnisse des Laboratoriums der Natur studiert und setzt seine ganze Macht darein, um die Elemente zu beherrschen, soweit Gott es zulässt. In Unfällen und Not, zu Wasser und zu Lande, in großen Feuersbrunsten, in wütenden Wirbelstürmen und in schrecklichen Hagelwettern, in Orkanen, Überschwemmungen, Springfluten und Erdbeben, an allen Orten und in tausenderlei Gestalt übt Satan seine Macht aus. Er fegt die Reifen der Ernte hinweg und Hungersnot und Elend folgen. Er erfüllt die Luft mit einer tödlichen Seuche und Tausende kommen durch Pestilenz um. Die Heimsuchungen werden immer häufiger und unheilvoller werden. Das Verderben wird über Menschen und Tiere kommen. Satan wird also auch die Natur beeinflussen. Und ich denke, wenn wir uns heute anschauen, was in unserer heutigen Welt los ist, dann erkennen wir, dass er mächtig wütet und wirkt. Nicht nur SARS und andere Krankheiten, die wir haben. Ich denke auch die Unwetter, die Katastrophen, die ganzen Zeichen der Zeit, kann man sagen, sind alles deutliche Hinweise, dass Satan hier wirkt. Und da die Menschen für alles einen Sündenbock brauchen, werden sie hier auch in diesem Fall Unschuldige beschuldigen. Nämlich Gott und die Gläubigen, die versuchen, seinen Geboten zu folgen, nach seinen Geboten zu leben. Und daher wird man Gesetze erlassen, die dann diese Gläubigen zwingen sollen, das nicht mehr so zu glauben und zu tun, wie sie es tun. Und das führt dazu, dass am Ende diese religiösen Gesetze erlassen werden, die Gewissen der Menschen zu zwingen. Gut, das ganz kurz zu dem ersten Bereich, Satans Strategie für die Atheisten. Was macht er aber mit den religiösen Menschen? Denn es gibt ja jede Menge Menschen, die nach Gott suchen, die religiös sind. Und da finden wir eine interessante Aussage in Offenbarung 13, was er hier tun wird, was er versuchen wird zu verführen. Wir lesen Offenbarung 13, Verse 13 und 14a. Und es, das zweite Tier nämlich, tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt, vor den Augen der Menschen. Und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist. Das heißt, dieses zweite Tier, was wir hier erwähnt haben, tut große Zeichen und Wunder. Es lässt Feuer vom Himmel fallen auf die Erde. Was bedeutet das Feuer? Ja, richtig, der Heilige Geist. Ja. In der Apostelgeschichte 2 haben wir die Aussage, wo bei Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen wird und er in Form von Feuerzungen sichtbar wird. Einige Ausleger meinen hier, dass es sich um die Atombombe handeln würde, weil Amerika ja auch die Atombombe entwickelt hat und schon eingesetzt hat. Aber das glaube ich nicht. Warum nicht? Denn hier steht nicht, dass das zweite Tier, nämlich Amerika, die Menschen vernichtet durch das Feuer, sondern es verführt durch das Feuer. Und wenn es heißt, es verführt die Menschen, Verführung ist immer etwas Religiöses. Das heißt, es verführt die Menschen, wodurch? Durch eine falsche Ausgießung des Heiligen Geistes. Ja, das Feuer bedeutet, dass hier der Heilige Geist ausgegossen wird, aber es ist das falsche Feuer, es ist ein Feuer vom Tier, von einer antigöttlichen Macht. Das heißt, es wird ein falscher Heiliger Geist ausgegossen. Satan täuscht eine echte Ausgießung des Heiligen Geistes vor. Denn wir wissen ja, dass in der Endzeit Gott verheißen hat, dass er den Heiligen Geist, den Spätregen, schicken wird. Und Satan versucht, diese Bewegung, das schon vorher, vorzutäuschen. Dass die Menschen glauben würden, es wäre der Heilige Geist. Aber er ist es nicht. Genau das haben wir auch beschrieben in Großen Kampf, Seite 464. Dort heißt es, ehe Gott zum letzten Mal die Welt mit seinen Gerichten heimsucht, wird sein Volk erweckt werden zu der ursprünglichen Gottseligkeit, wie sie seit dem apostolischen Zeitalter nicht gesehen wurde. Der Geist und die Kraft Gottes werden über seine Kinder ausgegossen werden. Der Seelenfeind möchte dieses Werk gern verhindern und wird, ehe diese Bewegung anbricht, versuchen, es zu verfälschen. In den Kirchen, die er unter seine betrügerische Macht bringen kann, wird der Anschein erweckt, als würde der besondere Segen Gottes auf sie ausgegossen, weil sich hier, wie man meint, ein tiefes religiöses Erwachen bekundet. Viele Menschen werden jubeln, dass Gott auf wunderbare Weise für sie wirke, während doch diese Bewegung das Wirken eines anderen Geistes ist. In religiösem Gewand wird Satan versuchen, seinen Einfluss über die ganze christliche Welt auszubreiten. Das heißt, hier beschreibt Ellen White genau das, was in Offenbarung 13 geschrieben steht, nämlich, dass Satan versuchen wird, eine falsche Erweckung vorzutäuschen, dass Zeichen und Wunder geschehen werden. Die Menschen werden jubeln, werden glauben, Gott wirkt. Warum? Weil es durch die Kirche geschieht, weil es im Namen Jesu geschieht. Aber nicht alles, was im Namen Jesu geschieht, geschieht auch durch die Kraft Jesu. Die Frage ist, können wir das heute schon erkennen? Ich glaube ja. Es gibt heute schon eine Bewegung, nämlich die charismatische Bewegung, die sogenannte charismatische Bewegung, wo genau das sich erfüllt, was hier vorausgesagt worden ist. Nun, ich bin mir bewusst, dass, wenn wir heute Nachmittag darüber sprechen, über die charismatische Bewegung, dass wir nicht alle Charismatiker in den gleichen Topf werfen können. Es gibt eine sehr große Bandbreite bei, von den Charismatikern. Einige, auch bei von den Pfingstern, einige, die sind mehr gemäßigt, einige, die sind sehr extrem. Es gibt da sehr viel. Aber ich möchte ein wenig doch aufzeigen, wohin die ganze Bewegung insgesamt sich bewegt. Und ich muss auch Folgendes sagen, es gibt sicherlich auch viele Charismatiker, viele gläubige Menschen bei den Charismatikern, die wirklich aufgeschlossen und ehrlich sind und bekehrt sind, die auch gerettet sind. Und wenn wir darüber sprechen, dann geht es um das System, um diese Lehren, um diese Hintergründe, die hinter diesen Dingen stehen, um das zu bewerten und anzuschauen. Ja, aber bevor wir die charismatische Bewegung einmal näher anschauen, möchte ich euch noch etwas anderes hinweisen. Und zwar, wir finden eine dreifache Vereinigung, eine dreifache Verbindung beschrieben. In dem Buch Schatzkammer der Zeugnisse, im zweiten Band, finden wir folgende Aussage. Wenn einmal der Protestantismus seine Hand über die Kluft streckt, um die Hand der römischen Macht zu ergreifen, wenn er über den Abgrund hinweg die Hände des Spiritismus umfasst, wenn unter dem Einfluss dieser dreifachen Vereinigung die USA jeden Grundsatz ihrer Verfassung als einer protestantischen und republikanischen Regierung verwerfen und Vorkehrungen zur Verkündigung päpstlicher Unwahrheiten und Irrtümer treffen, dann können wir wissen, dass die Zeit für das außergewöhnliche Wirken Satans gekommen und das Ende nahe ist. Wie das Heranrücken des römischen Heeres für die Jünger ein Zeichen der bevorstehenden Zerstörung Jerusalems war, so mag dieser Abfall ein Zeichen dafür sein, dass die Grenze der Geduld Gottes erreicht, dass das Maß der Ungerechtigkeit Amerikas voll ist und der Gnadenengel im Begriff steht, davon zu fliegen, um nie mehr zurückzukehren. Das heißt, wir haben hier beschrieben, dass drei Mächte sich vereinigen werden. Drei Mächte: Katholizismus, Protestantismus und Spiritismus. Sie werden sich die Hand reichen. In Offenbarung 13, Verse 11 bis 13, haben wir das auch beschrieben. Wir lesen einmal diese Verse. Offenbarung 13, die Verse 11 bis 13. Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde, das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen. Und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Und es tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel fallen lässt auf die Erde vor den Augen der Menschen. Hier haben wir drei Mächte, die beschrieben werden. Wir haben das zweite Tier, das erste Tier und wir haben die Zeichen und Wunder. Was bedeuten diese drei Mächte? Wer ist das zweite Tier? Aus Amerika. Ich möchte das jetzt mal voraussetzen, weil das würde den ganzen Nachmittag wieder bedeuten, des Studiums, wenn man das alles genau in Einzelheiten nachweisen wollte. Wir haben hier also drei, vier Kennzeichen von diesem zweiten Tier. Es kommt auf nach dem ersten Tier, also ungefähr um 1790 herum. Es sieht nach außen wie ein Lamm aus, lammähnlichen Hörnern besser gesagt. Also sehr harmlos, positiv, aber es redet wie ein Drache und es hat weltweite Macht. Und das ist ziemlich deutlich zu sehen, das ist Amerika, USA, der Protestantismus. Hier habe ich kurz diese Kennzeichen. Es kommt aus der Erde, aus unbewohntem Gebiet. Es kommt nach dem ersten Tier auf um 1798. Es hat zwei Hörner wie ein Lamm und es hat weltweite Macht. Es ist also hier, es geht hier um die USA, den gefallenen Protestantismus. Und diese zweite Tier arbeitet hier zusammen mit dem ersten Tier. Es wird dazu führen, das erste Tier wieder anzubeten. Das erste Tier ist Abstum. Das ist das von Morgen 13, Verse 1 bis 10. Da haben wir einige Merkmale. Es hat über 1260 Jahre lang die Macht. Es hat weltweite Macht. Es verändert Gottes Gesetz. Es verfolgt die Gläubigen. Es ändert Gottes Gesetz. Und es redet große Dinge gegen Gott. Und das ist ziemlich deutlich, das Papsttum ist Mittelalters. Und wir haben Zeichen und Wunder. Zeichen und Wunder, das ist der Spiritismus. Das heißt, dass hier Zeichen und Wunder geschehen durch die Kraft Satans. Und das ist Spiritismus, Okkultismus. Das heißt, wir haben hier drei Mächte in Offenbarung 13 beschrieben, die zusammenarbeiten. Protestantismus, Katholizismus und Spiritismus. Ich habe das in einer Skizze dargestellt. Ach, in Offenbarung 16 haben wir es nochmal. Danach kommt die Skizze. Offenbarung 16 haben wir auch diese drei Mächte nochmal beschrieben, wie sie hier wirken. Die gleichen drei Mächte. Wie sie zusammenarbeiten. Offenbarung 16, Vers 13. Und es heißt hier, es ist die sechste Plage, die Plage von Hamageddon. Und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Und diese drei unreinen Geister werden die ganzen, zu allen Königen der Welt gehen, um die Menschen zu verführen, zum Kampf am Tag Gottes des Allmächtigen. Hier haben wir also drei Mächte jetzt, den Drachen, das Tier und den falschen Propheten. Was bedeuten diese drei Mächte? Was ist der Drache? Das ist Satan, der Spiritismus, richtig. Was ist das Tier? Das ist das Papsttum. Wenn von dem Tier die Rede ist in der Offenbarung, ohne dass das Tier näher erklärt wird, erläutert wird, ist das Tier immer, das Tier ist Offenbarung 13, 1 bis 10. Immer dieses gleiche Tier, das Papsttum. Ja? Es geht also hier auch bei dem Tier um das Papsttum. Und wer ist der falsche Prophet? Es gibt in der letzten Zeit darüber einige interessante Ansichten und Meinungen und Dinge, die da kursieren. Ich bin überzeugt, auch hier geht es, wie auch vorher schon, um den Protestantismus, um die USA, den gefallenen Protestantismus. Das heißt, dass hier Menschen sind, die Gottes Volk waren, die von sich behaupten, dass sie Gottes Wahrheit folgen und die sogar auch selbst in ihren Reihen viele Propheten haben. Es gibt momentan gerade bei den Charismatikern im Protestantismus unglaublich viele Propheten, eine Prophetenbewegung, die von sich selbst sagen, sie seien Propheten und haben Weissagungen von Gott, die sie weitergeben. Also auch hier haben wir diese drei Mächte, die zusammenarbeiten. Spiritismus, Katholizismus, Protestantismus. Und die drei werden sich vereinigen. Und Ellen White beschreibt auch, wodurch sie sich vereinigen, was das Bindeglied sein wird zwischen diesen Bewegungen. Sie sagt, durch die zwei großen Irrtümer, die Unsterblichkeit der Seele und die Heilighaltung des Sonntages, wird Satan das Volk unter seine Täuschungen bringen. Während jener den Grund für den Spiritismus legt, die Unsterblichkeit der Seele nämlich, schafft dieser, die Sonntagsheiligung, ein Band der Übereinstimmung mit Rom. Die Protestanten der Vereinigten Staaten werden die Ersten sein, die ihre Hände über den Abgrund ausstrecken, um die Hand des Spiritismus zu erfassen. Sie werden über die Luft hinübergreifen zum Handschlag mit der römischen Macht. Und unter dem Einfluss dieser dreifachen Verbindung wird jenes Land den Fußtapfen Roms folgen und die Gewissensrechte mit Füßen treten. Es geht also auch hier darum, dass diese drei Mächte sich vereinigen. Und welche Lehren sind es, die sie verbinden? Die Gemeinsamkeiten von Protestantismus und Spiritismus sind die Lehre von Unsterblichkeit der Seele. Und die Gemeinsamkeit von Protestantismus und Katholizismus ist die Sonntagsheiligung. Und das sind die beiden großen Lehrpunkte, die in der Endzeit eine ganz entscheidende Rolle spielen werden. Und gerade der erste Punkt der Unsterblichkeit der Seele ist etwas, was in der letzten Zeit einen unglaublichen Aufschwung bekommen hat durch die sogenannte New Age-Bewegung, die Esoterik. Weil sie auch behaupten und sagen, der Mensch ist unsterblich, er hat eine unsterbliche Seele und die Seele kann dann sogar, wenn der Mensch stirbt, in den nächsten Körper hineingehen, die Seelenwanderung und so weiter. Das ist sehr weit verbreitet. Es gibt momentan in Deutschland mehr Menschen, die an die Reinkarnation glauben, als an die Auferstehung. Das heißt, Deutschland ist nicht mehr ein christliches Land, was den biblischen Grundsätzen glaubt und folgt, sondern hier haben die esoterischen Grundsätze des Buddhismus schon mehr Fuß gefasst als die Bibel. Das heißt, diese beiden Lehren werden diejenigen sein, die dann am Ende diese Mächte untereinander verbinden werden und zusammenhalten werden. Der Protestantismus, das ist auch die USA, vor allen Dingen Staaten von Amerika, weil dort die Wiege des Protestantismus zu suchen ist. Das Papsttum ist auch der Vatikan. Und der Spiritismus, ja, ist auch die New Age-Bewegung. Denn es ist interessant, der Spiritismus ist nicht nur, dass wir hier spiritistische Praktiken haben, wie Pendeln und Gläserrücken und Tischerrücken, sondern das geht um mehr. Wenn wir im großen Kampf das Kapitel über den Spiritismus lesen, dann finden wir dort nicht nur Aussagen von diesen spiritistischen Praktiken, sondern Ellen White beschreibt eine Lehre, eine falsche Philosophie, die hier über die Menschen hereinströmt. Und genau die Philosophie des New Age beschreibt sie hier. Was für eine Philosophie nennt sie hier? Im großen Kampf finden wir die Aussagen, dass sie es sagt. Es ist die Lehre von der Sterblichkeit der Seele, die Aufhebung von Gottes Gesetz, Verleugnung der Gottheit Christi, der Mensch ist Gott, ist selber Gott, Pantheismus, alles ist gut und richtig, Anbetung der Natur, Anbetung vieler Götter. Alle Religionen haben recht, alle sind nebeneinander, alle sind gleich gut. Das sind die Grundlagen der heutigen New Age-Bewegung, ja, der Esoterik. Und das ist etwas, was in unserem Land, in Deutschland, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit sich verbreitet. Heute ist die New Age-Bewegung überall sichtbar. Ich möchte ganz kurz das streifen. In der Philosophie, im Feminismus, in der Politik, bei den Grünen, im Umweltschutz, bei Greenpeace, in der Erziehung, die Waldorfschulen. Und das Interessante ist, dass hier teilweise Dinge gemacht werden, getan werden, die durchaus gut sind. Grundsätze, aber sie werden vermischt mit Praktiken, die aus dem spiritistischen Bereich kommen und dadurch Verführung sind. Vermischung von Wahrheit und Irrtum. In der Kunst, im Surrealismus, in der Musik, Meditationsmusik, New Age Musik oder auch im Techno heute. Techno ist eine reine esoterische Musik, ja. Schamanistische Musik besser gesagt. Ich habe da auch einen Vortrag drüber, über den Einfluss des Okkultismus in unserer heutigen Zeit, in der Gesellschaft und in den Kinderzimmern, aber das ist ein ganzer Vortrag für sich selber. Das würde zu lange dauern, das jetzt noch alles auszuführen. Wir finden es noch weiterhin in Film und Literatur, Esoterik, Außerirdische. Das ist ja heute schon gang und gäbe, dass die Filme davon ständig außerirdische Wesen haben und behandeln. In der Ernährung und Kosmetik, Demeter und Veleda. In der Psychologie, die Tiefenpsychologie. In der Medizin, die sogenannten sanften Heilmethoden, Akupunktur, Homöopathie. In der Theologie, die liberale Theologie. Hat auch Grundsätze des New Age in sich selber drin vereinigt. Und zwar, wie finden wir das dort in der liberalen Theologie? Das beschreibt Ellen White auch sehr deutlich im großen Kampf. Es ist interessant, dass sie hier vom Spiritismus im christlichen Gewand schreibt. Und sie nennt folgende Punkte: die Aufhebung des Gesetzes Gottes. Sie spricht von der Verleugnung der Gottheit Christi. Sie sagt, die Bibel ist nicht mehr Gottes Wort, sie enthält nur Gottes Wort. Die einseitige Betonung der Liebe Gottes und die Nichtbeachtung der Gerechtigkeit Gottes. Das nennen sie als spiritistische Einflüsse in der Theologie im christlichen Gewand. Und wenn wir das anschauen, dann finden wir genau diese Dinge in der heutigen liberalen Strömung der Christenheit. Ja? Dass die biblischen Grundwerte aufgeweicht werden und nicht mehr geglaubt werden. Das beginnt mit der historisch-kritischen Methode, dass die Bibel nicht mehr Gottes Wort anerkannt wird, sondern nur noch, dass sie Gottes Wort enthält und jeder kann dann selber gucken, was ist Gottes Wort und wo ist es eben nicht. Und ich bin dann der Maßstab für Gut und Böse im Endeffekt, was wahr ist, was nicht wahr ist. Und dass im Endeffekt nur noch übrig bleibt, dass Gott uns liebt und am Ende doch irgendwo alle annehmen wird. Das ist so die Grundlage dieses Liberalismus, des Spiritismus im christlichen Gewand. Gut, das heißt also, wir finden diesen Spiritismus heute in der Gesellschaft nicht nur in irgendwelchen Praktiken und irgendwelchen Organisationen, es ist eigentlich etwas, was sich mehr und mehr als Grundlage des Denkens der Menschen herauskristallisiert. Jetzt haben wir diese dreifache Vereinigung hier und ich habe ein Schaubild hier mal gemacht, wo diese drei sich dargestellt sind, wie die drei sich vereinigen werden. Das ist einmal das Papsttum, es ist der Protestantismus und es ist der Spiritismus. Und die drei werden Verbindung miteinander aufnehmen. Jetzt ist nur Folgendes. Die Ökumene ist im Moment recht aktiv wieder, aber lange Jahre war sie eigentlich in einer Sackgasse. Es gab ein Dokument, was sie gemeinsam herausgebracht haben, nämlich über die gemeinsame Rechtfertigungslehre. Es war interessant, vor anderthalb Jahren ist das unterschrieben worden, genau am Reformationstag. Da haben sie sich geeinigt auf einen Text für die Rechtfertigung, wie sie die Rechtfertigung verstehen, die Katholiken und die Protestanten, evangelische Kirche und katholische Kirche. Und genau das war ja auch der Punkt, woran sich die Reformation entzündet hat. Warum Luther sich damals und die anderen Reformatoren von der Kirche getrennt haben, weil sie eine grundlegend andere Auffassung hatten von der Frage der Rechtfertigung. Aber jetzt hat man in diesem Text einen so schwammigen Text gefunden, dass am Ende alle Ja sagen konnten. Und da gab es einen Anhang dazu und der Anhang steht dann drin, die Katholiken verstehen es aber so und die Evangelischen verstehen es aber so. Also mit anderen Worten ist im Endeffekt doch immer noch so geblieben, wie es war. Aber nur nach außen hin hat man so getan, als ob das jetzt eins wäre, man wird das Gleiche glauben, aber das stimmt gar nicht. Es ist eigentlich nach außen hin nur eine Täuschung der Menschen gewesen. Die Ökumene selbst steckt eigentlich in der Sackgasse. Warum? Die katholische Kirche hat Grundsätze, Dogmen, und die sind unveränderlich. Sie können davon nicht los. Und die Protestanten, die Evangelischen sagen, wenn ihr uns nicht entgegenkommt in den Lehrfragen, kommen wir euch auch nicht entgegen. Und so gibt es in den Lehrfragen kaum eine Annäherung zwischen den Kirchen. Es gibt aber etwas anderes, eine treibende Kraft. Eine treibende Kraft, die die Blöcke zusammenführt. Und wer ist das? Das ist die sogenannte charismatische Bewegung. Die treibende Kraft in der Vereinigung der Kirchen ist die charismatische Bewegung. Das heißt, sie steht im Mittelpunkt dieser dreifachen Vereinigung. Und sie stellt auch das Bindeglied dar zum Spiritismus. Denn vieles, was dort geschieht in diesen Kirchen, viele Wunder, die dort geschehen, sind nicht von Gottes Geist, von einem anderen Geist. Und der Mittelpunkt der charismatischen Bewegung ist eigentlich die Geistestaufe. Ich werde gleich ein wenig darüber erzählen und sagen, was das Ganze eigentlich ist und wie das zusammenhängt und was die Hintergründe sind. Der Mittelpunkt ist eigentlich die Geistestaufe. Das heißt, Sie verstehen Geistestaufe so, dass man die Hände aufgelegt bekommt und dann spüren Sie einen Kraftstrom, der durch Sie durchfährt. Sie müssen sich selbst irgendwo leer machen, sich diesem Kraftstrom öffnen und dann merken Sie, wie dieser Kraftstrom Sie durchschlägt und dann fallen Sie meistens oben auf den Rücken oder fangen das heilige Zittern, das heilige Weinen, das heilige Lachen an und zucken und zappeln und zittern und schreien und tanzen und so weiter. Aus Folge dieser Geistesausgießung. Ja. Und im Prinzip ist diese Geistestaufe das Gleiche, was auch im New Age gelehrt wird. Nämlich der Mittelpunkt des New Age, der Esoterik, ist eigentlich die Transformation. Das bedeutet die Bewusstseinserweiterung. Dort muss man durch Meditationstechniken sich selbst entleeren und sie glauben, Gott ist in mir selber drin. Und durch Meditation kann ich das Göttliche in mir selbst zum Ausdruck bringen und dann kann ich dadurch mich selbst erlösen. Und sie spüren auch Kraftströme durch sich durchfahren. Das heißt, sie nennen es zwar anders, einmal Transformation und einmal Geistestaufe, aber es ist im Endeffekt das Gleiche, was hier geschieht. Die Menschen öffnen sich und ein anderer Geist bekommt Gewalt über sie. Sie spüren die anderen Kräfte, die übernatürlichen Kräfte in sich. Was ist die charismatische Bewegung? Hier habe ich gerade nochmal aufgeschrieben, die Transformation und die Geistestaufe sind eigentlich hier gleich. Es wurde Folgendes gesagt, und zwar, es sagte, ja, in der Zeitschrift Erneuerung in Kirche und Gesellschaft stand Folgendes zu lesen: Die charismatische Erneuerung ist ein Band zwischen den Kirchen der Reformation, der römisch-katholischen Kirche, den konservativen Evangelikalen und den Orthodoxen. Die charismatische Bewegung, Erneuerung, kann dem Weltrat der Kirchen helfen bei seinem Ziel, Einheit des Volkes Gottes und Einheit aller Menschen auf Erden. Der Weltrat der Kirchen, das ist ja die Ökumene, die ökumenische Bewegung. Und sie haben das Ziel, alle Kirchen zu vereinen. Und hier wird gesagt, dass die charismatische Erneuerung genau das gleiche Ziel auch unterstützt. Dass alle Kirchen zusammengeschlossen werden. Warum? Weil die Charismatiker sagen, wir haben ja alle die gleiche Erfahrung. Wir haben alle diesen gleichen Heiligen Geist, der über uns kommt und den wir erleben. Und wenn wir den gleichen Heiligen Geist haben, heißt das, wir sind uns einig im Geist. Und die Lehren sind eigentlich gar nicht mehr so wichtig, so entscheidend. Entscheidend ist, dass wir den gleichen Geist haben. Entscheidend ist, dass der Heilige Geist durch uns alle wirkt. Und von daher ist die charismatische Bewegung ein Bindeglied, weil in allen Kirchen genau das Gleiche geschieht und sie damit vom gleichen Heiligen Geist nach ihrer Meinung her sprechen. Wir können von sogenannten fünf Wellen des Heiligen Geistes sprechen. Sie nennen es selber auch so von ihrer Bezeichnung. Und zwar Wellen des Heiligen Geistes, das heißt Wellen des Geistes, den Sie Heiligen Geist nennen. Das erste ist die Entstehung der Pfingstgemeinden in aller Welt ab 1900 ungefähr, vor 100 Jahren ungefähr entstanden. Damals, ganz kurz die geschichtlichen Hintergründe, damals waren in Nordamerika einige Christen, die beteten um Erweckung. Und sie legten sich die Hände auf gegenseitig und auf einmal haben sie etwas gemerkt. Auf einmal fingen sie an, in Zungen zu reden. Die Glossolalie, wie es genannt wird, dieses Kauderwelsch, was sie reden. Und sie glaubten, das wäre jetzt der Heilige Geist und haben auch anderen die Hände aufgelegt und dieses hat sich dann weit verbreitet und schnell verbreitet, überall in Nordamerika. Es kam dann auch nach Deutschland. 1903 waren die sogenannten Kasseler Tage. Da kamen einige über Skandinavien, über Norwegen kamen dann welche auch nach Deutschland. Und da hat man damals Versammlungen abgehalten in der großen Halle. Und dort hat man auch die Hände dann den Leuten aufgelegt. Und da kamen dann auch diese Phänomene, wie die Geistestaufe und auch das auf den Boden werfen und dieses Zungenreden. Und dann war Folgendes. Dann haben die Führer der Kirchen in Deutschland, der evangelischen Kirche, haben diese Bewegung abgelehnt. Die haben gesagt, das ist nicht Gottes Geist. Es ist der Geist von unten, Satans Geist. Und haben dann die Leute, die dann das gemacht haben, aus der Kirche rausgeworfen und die haben dann eine eigene Kirche gegründet. Und diese Kirche heißt Pfingstgemeinde. Das sind die Pfingstler. Die sind dadurch entstanden, vor ungefähr 100 Jahren, dass damals das von den großen Kirchen nicht geduldet worden ist. Die zweite Bewegung ist die sogenannte charismatische Bewegung, die zweite Welle. Das ist die charismatische Bewegung. Sie ist ungefähr 60 Jahre später entstanden. Und zwar ist jetzt Folgendes, dass die gleichen Phänomene wiederkamen, aber jetzt in allen Konfessionen, in allen Volkskirchen und Freikirchen überall sichtbar wurden. Und jetzt haben die Kirchenleute, die Führer, das nicht mehr abgelehnt. Warum? Inzwischen hat die liberale Theologie die Grundsätze innerhalb der Kirchen schon so weit verwässert, dass sie diese Bewegung nicht mehr als problematisch angesehen haben. Sie haben sie machen lassen. Und so haben wir einen Einfluss, dass in allen sämtlichen Kirchen diese Bewegung Fuß gefasst hat. Was geschieht hier? Die Gottesdienste bei den Charismatikern sind meistens sehr gefühlsbetont aufgebaut. Sie singen Lieder, sogenannte charismatische Lieder, die sehr stark das Gefühl ansprechen, die darauf angelegt sind, Gott zu loben. Teilweise auch ihre eigenen Erfahrungen besingen, wie sie diese Geistestaufe erleben, wie sie diese Kraftströme erleben. Sie haben meistens die Lieder mit sehr starker, eine Band begleitet, mit sehr starkem Rhythmus dabei, dass sie auch gefühlsmäßig hier einfach ein bisschen aufgepusht werden. Und dann haben sie Ansprachen dabei, die meistens suggestiv sind und auch gefühlsmäßig die Menschen ansprechen und die Erregungskurve noch ein bisschen höher schrauben. Und dann haben sie oftmals dann Dinge, dass sie denn die Menschen nach vorne beten, dass sie denn die Hände auflegen, dass die Menschen umfallen, wenn ihnen die Hände aufgelegt werden. Teilweise auch, man richtig sehen kann, wie ihnen die Beine weggerissen werden. Interessant ist, die fallen immer auf den Rücken, die Menschen. Ja? Aber die tun sich nie weh. Manchmal sind welche da, die sie auffangen, manchmal fallen sie auch nur so um, aber sie haben sich noch nie verletzt. Das heißt, sie werden irgendwo anders aufgefangen. Und dass sie dann auch dieses Kauderwelsch sprechen, was sie Zungenrede nennen. Dass sie dann auch das Ruhen im Geist haben. Das Ruhen im Geist heißt, dass sie dann auf einmal vielleicht eine Stunde lang am Boden liegen und sie nicht rühren können und meinen, der Heilige Geist würde sie dann ergreifen und sie dann hier festhalten und sie diese schönen Glücksgefühle geben lassen. Und dann hat man 1968 auch den Katholiken die Hände aufgelegt und siehe da, auch die Katholiken bekamen diesen Geist. Und jetzt haben die Evangelischen erwartet, dass die Katholiken doch von ihren unbiblischen Lehren abrücken würden. Aber interessant ist, dass das Gegenteil geschah. Das heißt, die Katholiken haben dann noch inbrünstiger zu Maria gebetet und zu den Heiligen gebetet. Und sie haben dann auch die Wunderheilungen von Lourdes und von Fatima als Charisma der Heilung bezeichnet, dass sie das also auch als charismatische, biblische, geistliche Gaben angesehen haben. Und dann sagten führende Charismatiker, weil sie jetzt erwartet hatten, die Katholiken würden ihre unbiblischen Lehren sein lassen, aber doch nicht sein ließen, sie sagten dann, wir wissen nicht, welchen Geist wir ihnen gegeben haben, wir wissen nur, es war nicht der Heilige Geist. Denn der führt ihr in alle Wahrheit. Und das wurden sie nicht geführt. Es gab auch innerhalb der evangelischen Kirche immer noch Christen, die diese Bewegung ablehnten. Die sogenannten Evangelikalen. Die haben gesagt, das ist nicht von Gott, das ist nicht gut. Die haben es abgelehnt. Und daraufhin gab es eine neue Bewegung, eine neue Welle, die dritte Welle. Man fragte sich jetzt, was ist denn, man hat jetzt versucht, diese Evangelikalen mit ins Boot zu bekommen. Man hat sich gefragt, was ist denn das Wichtigste, was die Evangelikalen so glauben und tun? Und ihr Schwerpunkt liegt eindeutig auf der Frage der Mission. Damals, das 78, die Lausanner Bewegung, dass man eben sagte, wir müssen Weltmission betreiben. Und so haben die Charismatiker gesagt, wir machen auch Mission. Und es kam die dritte Welle, die sogenannte Power Evangelism. Zu Deutsch, Evangelisation mit Kraft und Wundern. Ab 1990, ab 1980 ungefähr. In Verbindung mit der Gemeindewachstumsbewegung. Und hier sollten vor allen Dingen bisher nicht charismatische Gruppierungen erreicht werden. Der Ansatz ist ganz einfach, ganz klar. Man hat große Versammlungen und an diesen Versammlungen, in diesen Evangelisationen, lässt man den Heiligen Geist ausgießen. Man tut Wunderheilungen ausführen und durch die Wunder und durch diese Ausgießung des Heiligen Geistes versucht man die Menschen zu bekehren. Und einer der größten Vertreter ist Reinhard Bonnke. Vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört. Der hat auch in Deutschland mal vor einigen Jahren diese Broschüre verteilt, vom Minus zum Plus. Und er predigt vor allen Dingen in Afrika. Ich habe gerade vor einer Woche wieder einen Bericht gehört im Radio, wo er beschrieben wird. Und er predigt manchmal vor zigtausenden von Menschen, manchmal vor Millionen von Menschen. Und er selbst nennt sich der Mähdrescher Gottes. Er sagt, die Zeit mit der Sichel zu ernten ist vorbei, jetzt müssen wir mit dem Mähdrescher ernten. Und dann hat er eine Versammlung gehabt in Afrika. 2 Millionen Menschen waren da. Die Bühne so groß wie ein Fußballfeld. Und dann wurde er aufgenommen mit einer Kamera und an den Seiten auf große Leinwände übertragen, dass alle ihn sehen konnten. Und er hat dann auf dieser Versammlung den Heiligen Geist ausgießen lassen und Wunderheilungen getan und hat dann durch diese Wunderheilungen die Massen bekehren wollen. Ja. Aber interessant ist, dass Jesus ganz anders gehandelt hat. Jesus hat niemals durch spektakuläre Wunder die Menschen zu Gott führen wollen. Wenn Jesus Wunder getan hat, hat er sie immer getan, um den einzelnen Menschen zu helfen, um ihn zu heilen. Und er hat den Menschen sogar gesagt, sagt es niemandem weiter. Denn er wollte nicht, dass die Menschen wegen der Wunder zu ihm kommen und ihm wegen der Wunder alle nachlaufen würden. Deswegen, die Art und Weise, wie hier Wunder geschehen, ist nicht die Art und Weise, wie das im Neuen Testament beschrieben wird. Und Zeichen und Wunder sind kein Beweis, dass der Heilige Geist wirkt. Denn Satan kann auch Zeichen und Wunder tun. Wir müssen alles prüfen. Jetzt kam die vierte Welle. Der sogenannte Toronto-Segen. 1994 begann das. In Toronto gab es jetzt einen besonderen Geist, der dort ausgegossen worden ist. Man hat denen die Hände aufgelegt und dort kamen dann zu den normalen Dingen wie Zungenreden und das Ruhen im Geist und diese Kräfte, die man spürte, kamen noch hinzu. Hysterisches Lachen, Schreien, Weinen, Brüllen, Hüpfen, Tanzen, krampfartiges Zittern und Zucken und reihenweises Umfallen. Teilweise ist der gesamte Saal umgefallen, von den Stühlen umgefallen und alle Christen und Nichtchristen sind runter und haben gezappelt und geschrien und getobt und sind von diesen Geistern, von dem Geist besser gesagt, besessen gewesen. Ja. Nun, dieser Toronto-Segen hat sich dann verbreitet über die ganze Welt. Das heißt, führende christliche Leiter sind dann nach Toronto geflogen und haben sich diesen Geist dort abgeholt und haben sich die Hände auflegen lassen, haben den Geist dann mitgenommen und haben auch in ihren Kirchen überall dann den Leuten die Hände aufgelegt und das Gleiche dann auch dort erlebt. Aber das war so extrem, dass selbst viele Charismatiker erkannt haben, gesehen haben, das kann nicht von Gott kommen. Denn der Heilige Geist wirkt so nicht. Ja. Im Gegenteil, die Phänomene, die da hier geschahen, waren fast identisch mit Phänomene, die man beim Okkultismus findet, bei besessenen Menschen. Ja. Und das war schon interessant. Und daraufhin gab es eine fünfte Welle, diese sogenannte Willow Creek-Bewegung, ab 1995. Willow Creek mit Bill Hybels, hat man jetzt Folgendes getan. Man hat die sogenannten übernatürlichen Phänomene, die in der charismatischen Bewegung praktiziert wurden und werden, hat man einfach ausgeklammert, hat gesagt, die brauchen wir nicht, die lassen wir beiseite und hat aber die Prinzipien, die Grundsätze der charismatischen Bewegung übernommen und die ausgeführt. Ich erkläre gleich noch, was diese Grundsätze sind. Interessant ist, dass jetzt fast sämtliche evangelikalen Gruppierungen bei Willow Creek mitgemacht haben. Und mitmachen, dass sie begeistert sind davon und mit in das Boot einsteigen. Willow Creek hat es geschafft, fast sämtliche Christen, Charismatiker, Pfingstler, Orthodoxe, Katholiken und auch Evangelikale zusammenzubringen. Und zwar der Ansatz ist folgender, dass man sagt, wir wollen Menschen evangelisieren. Und wir müssen ihre Bedürfnisse treffen. Und das stimmt ja auch. Wir müssen ja auch die Bedürfnisse der Menschen bei der Evangelisation darauf eingehen und dass wir sie denn zu Gott führen können. Aber Sie sagen, wir müssen auch im Gottesdienst unsere Gottesdienste so verändern, dass im Gottesdienst die Bedürfnisse von nicht-christlichen Menschen, von Kirchendistanzierten, wie Sie es nennen, berücksichtigt werden. Das heißt, Sie sagen, wir müssen, was die Menschen jede Woche erleben, jeden Tag erleben, im Fernsehen müssen wir ihnen auch am Gottesdienst bieten. Das heißt, sie müssen die Musik hören, die sie die ganze Woche hindurch hören, also christliche Rockmusik. Sie müssen hier Theaterschauspiele haben, sie müssen, ja, man muss sie einfach unterhalten, gutes Unterhaltungsprogramm anbieten, um sie hier einfach zusammenzuführen. Es gibt auch einige Grundsätze dieser Bewegung, die durchaus auch gut sind, zum Beispiel Kleingruppen, Hauskreise, Gebetszellen, das sind durchaus Dinge, die man auch durchaus übernehmen kann und die gut sind. Aber der Grundsatz ist eben der, dass man in der Anbetung im Gottesdienst Grundsätze des säkularen Menschen umsetzt. Und ich denke, hier ist ein grundsätzlich falscher, fataler Ansatz. Ich denke, wenn wir Evangelisation machen, dann ist klar, bei Evangelisation müssen wir uns fragen, was sind die Bedürfnisse der Menschen, wie können wir sie erreichen. Aber im Gottesdienst haben wir mit Gott Gemeinschaft. Da geht es darum, dass wir, das gläubige Menschen, mit Gott zusammen sind, dass Gott uns nahe ist. Und wenn dann Menschen da sind, die Gott noch nicht kennen, werden sie durch Gottes Geist innerlich ergriffen und beeinflusst. Und nicht, dass man äußerlich versucht, sie durch äußerliche Methoden hier reinzulocken. Und das ist eben ein Ansatz, der heute unglaublich weit verbreitet ist und in den letzten Jahren auch, leider muss man sagen, in der Adventgemeinde mehr und mehr Eingang gefunden hat. Und ich glaube, dass dieser Punkt auch in Zukunft noch einen großen Einfluss haben wird. Dass es Bestrebungen gibt, den Gottesdienst komplett umzukrempeln auf diesen Stil hin von Bill Heibels und Willow Creek. Gut, das ist ein wenig zu dem Hintergrund der charismatischen Bewegung. Noch ein Zitat eben vom Missionsforscher Barrett. Und er hat gesagt, ich schätze die Mitglieder der klassischen Pfingstkirchen auf weltweit ungefähr 155 Millionen. Und die Zahl der Charismatiker auf ebenfalls 155 Millionen. Und wenn diese Angaben stimmen, dann gehören entweder etwa 20% der Christenheit zum pfingstlerisch-charismatischen Aufbruch. Das heißt, wenn über 20% der Christenheit dazugehören, dann heißt das, dass über die Hälfte aller aktiven Christen mittlerweile zu den Charismatikern gehören und diese Bewegung unterstützen und da begeistert mitmachen. Die Frage ist jetzt, wie können wir diese Bewegung bewerten? Warum ist diese charismatische Bewegung nicht von Gott? Warum wirkt hier nicht der Heilige Geist? Erstens, ich habe jetzt, wie viele Punkte habe ich? 11 Punkte habe ich jetzt zusammengetragen, warum ich überzeugt bin, dass es nicht von Gott sein kann. Erstens, die Geister haben in Befragungen selber zugegeben, dass sie nicht von Gott sind. Als damals, vor 100 Jahren, diese Bewegung entstand und die Kirchenführer wissen wollten, was da jetzt das auf sich hat, fragten sie diese Menschen, die in Zungen redeten und die teilweise in Trance waren, fragten sie, im Namen Gottes, sage uns, wo kommt ihr her? Und dann kamen die Stimmen aus ihnen heraus und die sagten, wir kommen von unten. Wir sind gekommen, die Christen zu verführen. Das ist interessant, was es da für Aussagen gab. Obwohl, das ist noch nicht für mich so der stärkste Beweis. Das ist nur so ein interessanter Nebenaspekt. Zweitens, sie stellen ihre geistliche Erfahrung über die Bibel. Es gibt ja diesen Bibeltext, der sagt, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und das legen sie so aus, dass sie sagen, der Buchstabe ist die Bibel. Und der tötet. Warum? Wenn wir die Bibel lesen, dann hat jeder eine andere Erkenntnis und wir haben alle verschiedene Lehren und die verschiedenen Lehren trennen uns. Aber der Geist, der Heilige Geist, der wirkt, der vereint uns. Das heißt, wir können gemeinsam den Heiligen Geist erleben, wenn wir gemeinsam Gottesdienste haben und gemeinsam einfach Abendmahl feiern, dann können wir alle die gemeinsamen Dinge erleben. Das heißt also, das persönliche Erlebnis, ihre Erfahrung, die sie haben, das sagen sie, das ist das vereinigende Band, was uns wichtig erscheint, weil wir die Einigkeit ja brauchen als Christen. Und dann bestellen sie die Erfahrung über die Bibel. Auf jeden Fall ist die Tendenz immer stärker da, die Erfahrung über die Bibel zu stellen. Das mag einige einzelne Charismatiker geben, die das auch noch anders glauben und sehen. Aber die Tendenz geht dahin, dass die Erfahrung über die Bibel gestellt wird. Drittens, sie halten an vielen unbiblischen Lehren fest. Denn nach Johannes 16, Vers 13 ist der Heilige Geist ja ein Geist, der in alle Wahrheit führt. Und wenn seit 100 Jahren das echte Heilige Geist wäre, der sie führt, warum hat er sie nicht von den biblischen Lehren überzeugt? Warum halten sie immer noch fest an der Sonntagsheiligung, an der Unsterblichkeit der Seele, an der Marienverehrung, am Messopfer und an anderen unbiblischen Lehren? Viertens. Ihre Lehre der Geistestaufe ist nicht biblisch. In der Bibel ist Geistestaufe etwas, was mit der Wassertaufe zusammengeht, was gleichzeitig geschieht. Deswegen tun wir bei der Taufe auch immer den Menschen die Hand auflegen, wenn sie getauft werden. Und sie lehren, dass die Geistestaufe etwas ist, was noch neben der Taufe eine weitere Erfahrung des Christen ist, um einen höheren Stand des Christseins zu bekommen. Und diese Geistestaufe ist etwas, was ja, wo sie wirklich körperliche Erlebnisse mit verbinden, dass also Kräfte sie durchströmen und sie erfassen, die übernatürlich sind. Ja. Und wie ich eben schon ausgeführt habe, diese Geistestaufe ist eigentlich das gleiche wie diese Transformation im New Age. Fünftens, sie haben eine falsche Zungenrede. Das Kauderwelsch, das sie Zungenrede nennen, ist keine biblische Geistesgabe. In der Bibel finden wir auch die Geistesgabe, wo Luther übersetzt mit Zungenrede, was aber eigentlich wörtlich heißt Sprachengabe, Sprachenrede. Und diese Sprachengabe, die Zungenrede in der Bibel, ist überall immer eine Gabe, andere Sprachen zu sprechen, um das Evangelium in anderen Sprachen anderen Menschen weiterzusagen, um Sprachbarrieren zu überwinden. Auch in 1. Korinther 14 ist das der Fall. Und zwar haben die Korinther hier diese Sprachengabe falsch angewandt. Sie haben auch die Gabe gehabt, andere Sprachen zu sprechen, und sie haben einfach im Gottesdienst diese fremden Sprachen gesprochen, obwohl sie keiner verstanden hat, um damit zu prahlen, zu sagen, seht mal, was ich alles kann, wie gut ich bin. Und da hat Paulus sie korrigiert und hat gesagt, das ist nicht in Ordnung. Wenn ihr in anderen Sprachen sprecht, dann müsst ihr gucken, dass auch jemand übersetzen kann, oder ihr sollt schweigen in der Gemeinde. Ich habe einen ganzen Abend über die falsche Zungenrede, über die Frage der Zungenrede, einen ganzen Abend vom kommenden Ereignisseminar dabei, das lasse ich jetzt hier weg. Wen das interessiert, der kann die CD sich besorgen, da ist dieses Thema mit drauf über die Zungenrede. Das heißt also, in der Bibel ist Zungenrede immer nur Sprechen in anderen Sprachen. Interessant ist, dass dieses Kauderwelsch, was Sie sprechen, in allen Religionen vorkommt. Wir finden das im Buddhismus, wir finden das im Judentum, im Islam, wir finden das im Okkultismus, dieses Zungenreden. Deswegen ist es auch interessant, vorhin hatten wir ein Zitat gelesen, wo jemand sagte, dass die charismatische Bewegung nicht nur helfen soll, die Christen zu vereinen, sondern alle Menschen auf der Erde zu vereinen. Das heißt, die charismatische Bewegung wird auch das Bindeglied sein, um die Weltreligionen zusammenzuführen. Warum? Weil sie hier auch sagen werden, das Entscheidende ist nicht, was du oder ich über Gott weiß, sagen, jeder weiß einen Teil von Gott. Das Entscheidende ist, was du und ich mit Gott erleben. Und erleben tun wir alle das Gleiche. Nämlich, wir erleben alle, dass dieser Gott auf sie kommt und dass sie in anderen, dass sie dieses Kauderwelsch sprechen. Das finden wir in allen Religionen. Und von daher ist interessant, dass das Erlebnis das entscheidende Moment sein wird, diese Erlebnisreligion, die die Christen vereinen wird und die auch die Weltreligionen vereinen wird. Das ist die falsche Zungenrede, die die Charismatiker hier praktizieren. Sechstens, die übernatürlichen geistlichen Gaben, kommen nur in der wahren, sichtbaren Gemeinde Gottes vor oder führen zu ihr hin. Nach Offenbarung 12, Vers 17 sind das diejenigen, die Gottes Gebote halten und das Zeugnis Jesu haben, den Geist der Weissagung. In anderen Kirchen, die die Offenbarung Babylon nennt, kann und wirkt der Heilige Geist nicht übernatürliche geistliche Gaben schenken. Denn die Gaben sind dafür da, die Gemeinde aufzubauen. Und der Heilige Geist wird dir nicht Gaben schenken, um die gefallenen Kirchen aufzubauen und Babylon aufzubauen. Das heißt, dass in den Kirchen, die Gott Babylon nennt, wenn dort diese übernatürlichen geistlichen Gaben vorkommen, sie nicht von Gott sein können. Siebtens. Die charismatische Bewegung ist der Motor der antigöttlichen Ökumene. Wir wissen, dass diese drei Mächte sich vereinigen, was ich eben schon ausgeführt habe, Protestantismus, Katholizismus, Spiritismus. Und dass diese drei Mächte am Ende, in der letzten Zeit, Großes bewirken werden, Gottes Volk verfolgen werden und gegen Gott vorgehen. Und wenn diese charismatische Bewegung auch dann dazu führt, diese Einheit herzustellen, heißt das, dass sie Ziele hat, die genau dem göttlichen Wirken entgegengesetzt sind. Achtens, es ist eigentlich ein Ersatz für die Naherwartung. Denn die Braut Jesu, seine Gemeinde, wartet freudig erregt auf seine Ankunft. Wir haben heute Morgen davon gesprochen, dass wir darauf warten, dass Jesus kommt, dass wir glauben, dass er bald kommt. Wenn aber diese freudige Erregung nachlässt, brauchen die Menschen eine andere freudige Erregung. Das heißt, die Erwartung der Wiederkunft Jesu spielt bei den Charismatikern eine untergeordnete Rolle. Sie erwarten das Paradies, die Herrlichkeit, die unbeschreiblichen Glücksgefühle jetzt, hier auf dieser Erde. Deswegen, wenn Katholiken Charismatiker werden, werden sie bessere Katholiken. Wenn evangelische Charismatiker werden, werden sie bessere Evangelische. Wenn Methodisten Charismatiker werden, werden sie bessere Methodisten. Und wenn Adventisten Charismatiker werden, gehen sie aus der Gemeinde. Warum? Weil die Grundsätze der Eventgemeinde sich mit diesen Grundsätzen der charismatischen Bewegung nicht in Einklang zu bringen sind. Und weil die Naherwartung der Wiederkunft Jesu eins unserer zentralen Glaubenslehren und Inhalten sind. Was hier an dieser Bewegung nicht der Fall ist. Neuntens, das Hochpeitschen der Gefühle. Hier wird ein innerer Erwartungsdruck aufgebaut. Was Bedeutsames müsste geschehen. Und wenn die Menschen emotional durchgeknetet werden im Gottesdienst, dann passiert es, dass sie im Alltag gefühlsmäßig in ein Loch fallen. Und viele Charismatiker haben Probleme, im Alltag ihren Glauben auszuleben. Aber im Gottesdienst dürfen sie es nicht bekennen, weil im Gottesdienst immer nur Erfolgsmeldungen gefragt sind. Immer nur, wo hast du was Tolles erlebt mit Gott? Und immer nur, was noch immer weiter das hochtreibt, die Gefühle hochtreibt. Und viele verwechseln dann Glaube mit Gefühl. Und sie glauben, wenn sie sich nicht gut fühlen, dann stimmt irgendwas nicht mit ihrem Glauben nicht. Und außerdem kommen bei den Charismatikern häufig okkulte Belastungen vor. Ich habe es selbst erlebt, kurze Erfahrung kann ich dazu erzählen. Ein junges Ehepaar kam zu mir und wollte Bibelstunden haben. Nun, ich habe ihnen dann Bibelstunden gegeben, angefangen und nach dem dritten, vierten Mal sagte dann die junge Frau, ja, seit einiger Zeit habe ich auf einmal Depressionen. Ich muss auf einmal stundenlang weinen, ich weiß nicht, woher das kommt. Und ist auf einmal wieder weg und auf einmal wieder da. Und da habe ich gefragt, ja, seit wann hast du das denn? Ja, sagt sie, seitdem wir uns mit der Bibel beschäftigen, seitdem wir mit Gott leben wollen. Und dann sagten sie, ja, und das fing an damals, da hatten wir vor einigen Wochen ein Wochenende bei den Baptisten. Nee, das war, glaube ich, die Brüdergemeinde. Und es ging um ein Ehewochenende zur Stärkung der Ehe. Und es waren Charismatiker. Und da habe ich gefragt, haben sie euch denn die Hände aufgelegt? Und er sagte nein, aber sie sagte doch. Und zwar, sie haben einmal die Frauen und Männer getrennt und da haben die Männer zusammen gebetet und die Frauen zusammen gebetet. Und als die Frauen gebetet haben, dann haben die anderen Frauen ihr während des Gebetes die Hände aufgelegt. Und dann habe ich ihr erklärt und habe gesagt, du hast durch das Händeauflegung bei den Charismatikern eine okkulte Belastung. Und dadurch kommen die Depressionen. Und sie hat ein Absagegebet gesprochen und ab dem Tag des Absagegebetes waren die Depressionen verschwunden, weg. Also es war ganz deutlich sichtbar, ab dem Tag der Handauflegung waren die Depressionen da und ab dem Tag des Absagegebetes waren sie wieder verschwunden. Ja. Also man kann deutlich dadurch sehen, es gibt wirklich okkulte Belastungen dadurch, wenn man sich die Hände auflegen lässt. Es ist ein anderer Geist, der übereinkommt. Ich bin überzeugt, dass nicht jede Depression, am Rande gesagt, eine okkulte Belastung als Ursache hat. Es gibt auch andere Ursachen, wie psychische Störungen oder auch körperliche Störungen. Aber sehr oft haben auch okkulte Belastungen mit Depressionen einen Zusammenhang. Ja, und ich denke, es ist nicht gut, wenn man die Gefühle hochpeitscht, um dadurch den Heiligen Geist wirken lassen zu wollen. Der Heilige Geist wirkt anders. Zehntens, in Jesaja 28, Vers 13 wird das Fallen auf den Rücken als ein Kennzeichen für falsche Propheten genannt. Ihr könnt einmal aufschlagen. Jesaja 28, Vers 13. Das heißt hier, darum soll auch das Herrnwort an sie ergehen. Savlatzav, Savlatzav, Kavlakav, Kavlakav. Hier ein wenig, da ein wenig. Dass sie hingehen und rücklings fallen, zerbrochen, verstrickt und gefangen werden. Das ist hier ein Urteil Gottes über die falschen Propheten. Und eines der Kennzeichen ist, dass sie rücklings fallen, auf den Rücken fallen. Wenn in der Bibel gläubige Menschen vor Gott niederfallen, fallen sie immer auf ihr Angesicht. Niemals auf den Rücken. Und hier steht, dass das Fallen auf den Rücken ein Zeichen dafür ist, dass die falschen Propheten wirken. Ja. Übrigens interessant ist auch, es könnte durchaus sein, ich weiß es nicht, dass dieses Savlatzav, Savlatzav, Kavlakav, Kavlakav, hier schon etwas ist, übrigens, da steht ein Wort im Hebräischen, das kann man nicht übersetzen. So ein Gelalle ist das. Es könnte durchaus sein, dass das hier schon auch dieses Kauderwelsch der Charismatiker beschreibt. Da hätten wir schon zwei Kennzeichen hier drin. Einmal dieses Zungenreden, die Glossolalie, wie sie es nennen, und auch das Fallen auf den Rücken. Elftens, Ellen White sagt, dass diese Bewegung nicht von Gott ist. Ein Zitat: Wenn Menschen in scheinbarer Machtfülle Wunderheilungen vollbringen, ist dies trotzdem kein Beweis des göttlichen Ursprungs ihrer Macht, solange sie ihre Missachtung des göttlichen Gesetzes mit diesen Bekundungen zu entschuldigen geneigt sind und im Ungehorsam beharren. Im Gegenteil, hier zeigt sich die wunderwirkende Macht des großen Verführers. Er bedient sich jedes Mittels, um vor den verblendeten Menschen den wahren Charakter der Wunder zu verbergen. Wir werden davor gewarnt, dass er in den letzten Tagen Zeichen und lügenhafte Wunder verrichten wird. Er wird bis zum Ende der Gnadenzeit darin fortfahren, um den Anschein zu erwecken, dass er ein Engel des Lichtes und nicht der Finsternis sei. Durch die Wirksamkeit des Spiritismus werden Wunder geschehen. Kranke werden geheilt und viele unstreitig übernatürliche Taten vollbracht werden. Und da die Geister ihren Glauben an die Bibel beteuern und Achtung vor den Einrichtungen der Kirche bekunden, wird ihr Werk als eine Offenbarung göttlicher Macht angenommen werden. Durch den Spiritismus erscheint Satan als Wohltäter des Menschengeschlechtes, indem er die Krankheiten des Volkes heilt und vorgibt, eine neue und erhabenere Religion einzuführen. Das heißt, hier beschreibt sie, dass Satan Wunder wirken wird. Und weil er auch die Kirche als Autorität akzeptiert, die Menschen glauben werden, das sei von Gott. Satan wird seine Wunder wirken, um damit zu betrügen. Er will seine Macht als allen überlegen darstellen. Er wird Menschen krank machen und dann seinen satanischen Einfluss plötzlich von ihnen abziehen. Sie werden dann als geheilt angesehen. Diese angeblichen Heilungen werden auch Siebenten-Tags-Adventisten auf die Probe stellen. Das bedeutet, dass das Verführungen sind, die nach außen hin sehr schwer zu durchschauen sind. Aber es ist möglich. Ja. Der Höhepunkt der Verführung schließlich als krönende Tat in dem großen Drama der Täuschung wird sich Satan als Christus ausgeben. Die Kirche hat lange Zeit bekannt, auf die Ankunft des Heilandes, das Ziel ihrer Hoffnung, zu warten. Nun wird der große Betrüger den Anschein erwecken, als sei Christus gekommen. In verschiedenen Teilen der Erde wird sich Satan unter den Menschen als ein majestätisches Wesen von verwirrendem Glanz offenbaren, das der von Johannes in der Offenbarung gegebenen Beschreibung des Sohnes Gottes gleicht. Das heißt, hier wird am Ende eine Verführung kommen, wo Satan selbst erscheinen wird, um die Menschen zu täuschen, zu verführen. Das übergehen wir mal. Das auch. Ja, interessant ist, dass Ellen White schon beschreibt, dass es zu ihrer Zeit auch schon so eine Art Charismatiker innerhalb der Gemeinde gab, der Eventgemeinde gab. Die sogenannte Holy Flash-Bewegung. Es war eine Bewegung, eine sogenannte Erweckungsbewegung in den USA, in der Eventgemeinde. Vor ungefähr 100 Jahren sind sie entstanden in Indiana. Und sie haben auch rhythmische Musik gesungen, sind im Kreis rumgetanzt und haben die Hände erhoben und auch die Zungenreden gehabt. Ja, sie tanzten während ihrer Gottesdienste mit Geschrei und erhobenen Händen herum. Und Ellen White sagt Folgendes dazu: Solche Vorfälle wie in Indiana werden sich am Ende der Gnadenzeit wiederholen. In manchen Gemeinden werden alle Hemmungen fallen und in ihren Gottesdiensten wird es Schreien mit Schlagzeug, Musik und Tanzen geben. Und das alles wird dem Wirken des Heiligen Geistes zugeschrieben. Der Heilige Geist offenbart sich niemals durch Manifestationen, die an ein lärmerfülltes Tollhaus erinnern. Das ist eine Erfindung Satans, der auf diese Weise die reine, echte, erhebende, veredelnde und heiligende Wahrheit für unsere Tage unwirksam machen will. Tobender Lärm verletzt das Gefühl und verkehrt das, was ein Segen sein könnte, würde es richtig dargeboten, ins Gegenteil. Die Handlanger Satans erzeugen Getöse und Lärm, wie auf einem Jahrmarkt, und bezeichnen das als Wirken des Heiligen Geistes. Wer an solchen angeblichen Erweckungen teilnimmt, empfängt Eindrücke, die ihn vom rechten Weg abirren lassen. Solche Dinge, die es in der Vergangenheit gegeben hat, werden auch in der Zukunft wieder auftreten. Satan wird die Musik zu einem Fallstrick machen, durch die Art und Weise, wie sie dargeboten wird. Das bedeutet, Ellen White hat vorausgesagt, dass das, was damals geschehen ist, sich wiederholen wird. Wann? Am Ende der Gnadenzeit. Kurz vor dem Ende der Gnadenzeit. Und da wir sehen können, dass das heute geschieht, dass das sich heute erfüllt, können wir damit sehen, dass wir kurz vor dem Ende der Gnadenzeit stehen. Dass die Zeit da ist, wo Satan diese Wunder wirkt. Und dass diese Wunder nicht von Gott kommen. Ich möchte einen Bibeltext mit euch lesen, der hier sehr interessant ist. Schlagt mit mir einmal auf, Matthäus Kapitel 7. Und ich glaube, dass dieser Bibeltext in der Bibel steht, ganz besonders für die Charismatiker, um sie zu beschreiben. Matthäus Kapitel 7 und dort die Verse 21 bis 23. Denn es heißt, Jesus sagt hier in der Bergpredigt, und er spricht im Zusammenhang kurz davor von den falschen Propheten. Und er sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich euch bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Es sind hier also Menschen, die sagen, wir haben im Namen Jesu Wunder getan, Zeichen getan. Wie ist das zu verstehen? Könnte es sein, dass es Menschen sind, Gläubige, die im Namen Jesu die Wunder getan haben und sind dann von Gott wieder abgefallen? Was meint ihr? Was sagt Jesus zu ihnen? Er sagt in Vers 23, ich werde ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Das bedeutet, ihr wart noch nie meine Kinder. Ihr habt noch nie zu mir gehört. Und das bedeutet, diese Menschen haben im Namen Jesu Wunder getan, aber nicht durch die Kraft Jesu, denn sie waren nicht seine Kinder. Dann ist die Frage, wodurch kamen die Wunder sonst? Es gibt nur zwei übernatürliche Kräfte, entweder von Gott oder von Satan. Das heißt, es ist möglich, dass Menschen überzeugt sind und glauben und im Namen Jesu Wunder tun und sie glauben, es ist Jesus, aber es ist gar nicht Jesus, es ist die andere Kraft. Und genau das ist es, was hier geschieht, heute vor unseren Augen, innerhalb der Christenheit. Wo wirkt der Heilige Geist? Der Heilige Geist, Jesus sagt hier, entscheidend ist nicht, dass du Gott Herr, Herr nennst, sondern dass du den Willen tust meines Vaters. Darauf kommt es an. Die geistlichen Gaben, Die Zeichen der Wunder, die kann Satan nachmachen. Aber die Frucht des Geistes, der Gehorsam, die Veränderung im Leben, das macht der echte Heilige Geist. Woran kann man das erkennen? Wir gucken uns 2, 3 Texte an. Der erste Text ist der hier gewesen. Wir lesen einen weiteren aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 39. Vers 32. Apostelgeschichte 5, Vers 32. Dort heißt es, Petrus sagt hier, und wir sind Zeugen dieses Geschlechtes, dieses Geschehens, und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Und ich denke, hier ist es Zeit, nicht nur über andere Christen nachzudenken, nicht nur über die Charismatiker nachzudenken, auch über uns selbst. Der Heilige Geist gibt den Heiligen Geist, Gott gibt den Heiligen Geist denen, die ihm gehorchen. Und hier müssen wir uns fragen, inwiefern gehorche ich Gott? Und je mehr ich Gott gehorche, desto mehr wird der Heilige Geist in meinem Leben wirken. Und je mehr er in meinem Leben wirkt, desto mehr werde ich ihm wieder gehorchen. Das verstärkt sich gegenseitig. Aber wir können auch mit dazu beitragen, dass der Heilige Geist noch mehr wirken kann, indem wir Dinge, die wir erkannt haben, tun, umsetzen. Und je mehr wir es tun, desto mehr wirkt der Heilige Geist. Ich denke, dass die Kraft des Heiligen Geistes, die Stärke, wie stark er wirkt, davon abhängt, wie viel wir es zulassen. Denn der Heilige Geist ist da und er möchte wirken, auch in seiner Fülle wirken. Aber er kann nicht wirken, wenn wir Dinge bei uns haben, in uns haben, die sein Wirken behindern. Ein weiteres Merkmal, es ist Galater 5, Galater 5, Vers 22 und 23. Hier haben wir ein Merkmal des Heiligen Geistes. Paulus sagt hier, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all das ist das Gesetz nicht. Das ist die Frucht des Geistes. Das heißt, wenn der Heilige Geist wirkt, dann wird im Leben eines Menschen, der mit ihm lebt, diese Frucht sichtbar werden. Und diese Frucht, die wird Satan und kann Satan nicht nachmachen. Er wird Menschen nicht dazu führen, liebevoller, geduldiger und freundlicher zu werden. Er kann zwar die Gaben nachmachen, aber nicht die Frucht. Das bedeutet, wenn wir sehen, dass jetzt der falsche Geist wirkt, wenn wir sehen, dass wir kurz vor dem Ende der Gnadenzeit stehen, weil wir erkennen können, dass die Voraussagen sich erfüllen, dass diese Dinge passieren in unserer Zeit, dass wir umso mehr dafür beten sollen, dass der echte Heilige Geist wirkt. Denn wenn wir erkennen, der falsche wirkt, dann ist es umso wichtiger, dass Gott seinen Heiligen Geist noch mehr in unserem Leben, in unserer Gemeinde umsetzen kann. Und wir sollten noch mehr darum beten, dass der Heilige Geist in uns und durch uns wirken kann. Dass wir uns dem Wirken des Heiligen Geistes öffnen. Denn wenn wir jetzt die charismatische Bewegung ablehnen, dann heißt es nicht, wir müssen verhindern, dass wir damit auch alles ablehnen, was der echte Heilige Geist sein könnte. Denn der echte Heilige Geist wirkt ja auch so, dass die äußeren Phänomene ähnlich sein könnten, wie das bei den Charismatikern geschieht. Denn Gott kann ja auch Zeichen und Wunder tun. Und Gott kann auch Kranke heilen. Und hier ist es wichtig, dass wir darum beten, dass Gott seinen Spätregen schickt, dass Gott den Heiligen Geist schickt, dass er noch mehr wirkt. Und Jesus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und je mehr wir um den Heiligen Geist beten, desto mehr wird Gott auch Dinge in unserem Leben bereinigen, verändern, die es möglich machen, dass der Heilige Geist in unserem Leben wirkt. Gut, soweit zur Frage der charismatischen Bewegung in der Prophetie. Habt ihr eine Frage dazu?
Ich weiß nicht, meine Sünden sein, wenn ich
Und zwar ist vollkommen richtig. Die Erlösung Jesu ist eine dreifache Erlösung. Erstens, er erlöst mich von der Schuld der Sünde, das ist die Rechtfertigung. Zweitens, er erlöst mich von der Macht der Sünde, das ist die Heiligung. Und drittens, er erlöst mich von der Gegenwart der Sünde, wenn er wiederkommt, Verherrlichung. Und wenn man einen Aspekt herausnimmt von diesen dreien, wie du gerade gesagt hast, wenn man den zweiten Aspekt rausnehmen würde, die Frage der Heiligung, dass Jesus mich verändert, mir meine Sünden nehmen möchte, meinen Charakter verändert, wenn ich das rausnehme, dann bleibt. Da fehlt ein Teil der Erlösung. Ja? Und dann stimmt die ganze Erlösung nicht mehr. Ja? Die Erlösung ist nur eine vollkommene Erlösung, die zusammenpasst und zusammengehört. Ganz richtig. Ja? Und natürlich hängt es auch dann zusammen, dass ich dann auch wesentlich schneller verführt werde von falschen Einflüssen, vom falschen Geist und das nicht mehr erkenne. Deswegen glaube ich auch, dass wir die Gabe der Geisterunterscheidung in der letzten Zeit besonders wichtig, entscheidend brauchen. Eine der wichtigsten Gaben der Endzeit, zu erkennen, wo Gottes Geist wirkt und wo er nicht wirkt. Ja. Gut, noch eine Frage dort.
Können wir vielleicht sagen, dass dieser falsche Geist schon in der Gemeinschaft eingezogen ist und in dieser hochgepriesenen theologischen Hochschule, die Friedens auch nicht? Nein, ich weiß ja, dass in gewisser Weise Bestrebungen in der Gemeinde vorhanden sind, der Gottesdienst unzugestalten, wie du das bereits erwähnt hast. Frage: Ist der falsche Geist schon bei uns? Wirkt er schon? Und was ist dagegen zu tun?
Das ist eine schwierige Frage, Bruder. Es ist Folgendes, dieser Geist, der bei den Charismatikern wirkt, wirkt in unserer Gemeinde nicht. Ich habe noch nirgendwo kennengelernt, dass in Adventgemeinden Zungenrede geschieht, Leute umfallen und diese Dinge passieren. Ich kenne nicht alles, was momentan passiert. Okay, es mag sein, ja. Aber auf jeden Fall, was ich sagen möchte, ist Folgendes. Dort, wo im Liberalismus biblische Grundwahrheiten heruntergeschraubt werden, ich möchte sagen, bagatellisiert oder auch von der Bedeutung her nicht mehr so wichtig genommen werden, dort ist die Gefahr, dass man auch in diesen Bereich hineinkommt, unglaublich viel größer. Und wir erkennen, dass genau das anfängt zu geschehen. Das heißt, dass je stärker jemand von biblischen Grundwahrheiten abweicht, er umso offener wird für Konzepte genau von dieser Bewegung, von Willow Creek, um das in unserer Gemeinde zu übernehmen und auch anzuwenden. Das kann man deutlich sehen. Ja, ich hoffe, das reicht dir. Ja, gut. Gut, dann machen wir jetzt 10 Minuten Pause. Und ich lade euch ein, wieder in 10 Minuten, also 20 vor 5, wieder hier zu sein. Dankeschön.